die Eleganz, da geht es um ein gutes Miteinander. Ja? Also auf den anderen zu achten, den anderen wahrzunehmen. Also sich mit der Welt aufs Schönste ins Benehmen zu setzen. Das würde ich sagen, ist die Eleganz.
Herzlich willkommen in Folge 110 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist Barbara Finken. Die Münchner Professorin, Publizistin und Kolumnistin hält in Deutschland gewissermaßen die Fahne der Eleganz hoch. Immer wieder hat sie sehr erfolgreich Sachbücher und Artikel geschrieben, die sich mit dem Thema Stil auseinandersetzen. Sie war nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse und wurde mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Heute erzählt sie uns, warum wir Deutschen uns immer noch schwer tun mit dem Thema Eleganz und ob es eigentlich so etwas wie elegante Kunst gibt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Barbara Finken.
Liebe Rebecca Cassati, sehr schön.
Frau Finken, Sie sind Professorin für allgemeine Literaturwissenschaft und romanische Philologie an der LMU in München. Sie selbst haben in Deutschland, Frankreich und in den USA, in Yale nämlich, studiert. Darüber hinaus schreiben Sie Artikel, moderieren im Fernsehen eine Sendung über Bücher und verfassen selber welche, die dann auch regelmäßig viel beachtet werden. Also etwa über die Oper oder über die deutsche Mutterrolle haben Sie geschrieben und immer wieder über Stil. Sie arbeiten also mit anderen Worten eigentlich immer, oder?
Ich habe eigentlich immer gearbeitet, ja, stimmt.
Jetzt gerade machen Sie ein Sabbatical, haben Sie mir geschrieben.
Jetzt versuche ich mal nicht zu arbeiten.
Okay, das ist schwer.
Das ist sehr schwer, ja. Aber ich fange an, es zu genießen.
Ja. Sie sind, Frau Finken, eine der ganz wichtigen Stimmen in Deutschland, wenn es um Mode geht. 10 Tipps, wie man wirklich elegant ist. Das Interview habe ich von Ihnen im Internet gefunden. Können Sie uns, sagen wir mal, 3 Tricks davon verraten?
Nicht jünger erscheinen wollen, als man ist, also mit seinem Alter zu gehen,
ja.
Das zu akzeptieren, sich für den Moment passend zu kleiden, also das anzusehen, worauf Sie gerade Lust haben und in dem Sie sich sehr wohl fühlen. Nicht aufbrezeln, also lässig muss man sein. Ja, man darf auf gar keinen Fall so wirken, als wolle man sich schön machen.
Ja, Sie haben mal eine Anekdote aus Ihrem eigenen Leben erzählt, die ich auch sehr elegant fand, nämlich wie Sie Feministin geworden sind. Ihr Vater hatte Ihnen, da waren Sie noch ein Teenager, eine Flasche Champagner versprochen, wenn Sie Simone de Beauvoirs Buch »Das andere Geschlecht« ganz durchlesen. Und das hat ja bekanntlich gut 600 Seiten. Hat das geklappt?
Das hat geklappt. Ich habe den Champagner gewonnen.
Mit 16 Flaschen Champagner, das ist ja sehr glamourös. Ihr Vater, war der auch elegant?
Ja, mein Vater war sehr elegant. Also wirklich, man würde sagen, ja, sehr elegant, sehr charmant, sehr schön auch.
Ja.
Und sehr elegant immer.
Und Ihre Mutter?
Meine Mutter hat auf Eleganz nicht so viel Wert gelegt. Die war eher, würde ich sagen, natürlich. Ja, also der war das eigentlich ziemlich egal.
Ja.
Also bei mir kommt es eher von der väterlichen Seite.
Verstehe. Wer ist der eleganteste Deutsche, den Sie kennen? Oder der Ihnen einfällt?
Oh mein Gott, das ist eine schwierige Frage.
Warum das denn?
Weil bei uns Eleganz, glaube ich, nicht so groß geschrieben wird. Wir halten, wenn wir jemanden sehen, der elegant ist, denken wir, der ist irgendwie oberflächlich oder so, ja?
Ja.
Vielleicht Nina Hagen, was halten Sie davon?
Nichts, aber wenn Sie das sagen, glaube ich.
Elegant wäre vielleicht nicht richtig für Nina Hagen, schrill.
Ja.
Elegant? Difficult. Muss ich nochmal nachdenken.
Niederschmetternde Diagnose.
Dass Frau Merkel, die ja nicht besonders elegant war,
ja,
das auf gar keinen Fall hätte sein dürfen, wenn sie denn Bundeskanzlerin werden wollte. Ich glaube, das hätte überhaupt nicht geklappt.
Ja.
Gucken Sie sich Frau von der Leyen an, eine eigentlich sehr schöne Frau, aber
ja,
elegant würde man jetzt ja nicht unbedingt sagen.
Nee, ja? Stimmt. Sie haben auch an anderer Stelle schon festgestellt, dass in Deutschland ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber allem Eleganten gibt, genauso gegenüber Mode und Schönheit. Sie haben in diesem Artikel, neben das stand, vermutet, das sei ein Erbe der Reformation. Könnte man denn sagen, in katholisch geprägten Ländern geht es ein bisschen eleganter zu?
Wenn wir uns umgucken, würde ich sagen, ja. Mhm. Aber ich würde auch sagen, in Ländern wie Dänemark oder Schweden haben wir nicht so einen starken Vorbehalt gegen Eleganz. Also Schweden oder Dänemark sind ja auch eher elegante Länder, würde man sagen, nicht wahr?
Ja.
Und vom Design her sehr interessant, aber also es geht auch, sie sind eben sehr säkularisiert.
Mhm. An einer Stelle schreiben Sie auch, Eleganz sei eine Frage der Moral. Wie meinten Sie das oder wie meinen Sie das?
Ich meine eigentlich Eleganz, da geht es um ein gutes Miteinander, ja. Also auf den anderen zu achten, den anderen wahrzunehmen, den anderen zu charmieren vielleicht sogar, ja. Also sich mit der Welt auf schönste ins Benehmen zu setzen, das finde ich, das würde ich sagen, ist die Eleganz.
Gibt es denn demnach auch unmoralische, aber trotzdem sehr elegante Menschen?
Ja.
Gibt es leider auch, ja?
Gibt es auch, natürlich. Baudelaire etwa war ja sicherlich nicht besonders moralisch und hochelegant.
Spielt das eigentlich für die jungen Leute, Sie sind viel mit Studierenden in Kontakt oder in Kontakt gewesen, spielt das für die überhaupt noch eine Rolle? Will da irgendjemand vor allem elegant sein? Was ist Ihr Eindruck?
Es sind Ausnahmeerscheinungen, würde ich sagen. Hin und wieder trifft man noch jemanden, aber wie gesagt, Ausnahmeerscheinungen.
Ja.
Das finde ich übrigens sehr witzig, dass das Modischsein eigentlich wirklich mittlerweile nicht mehr die Norm ist,
ja,
sondern die völlige Ausnahme.
Was wollen die stattdessen sein? Was glauben Sie?
Die möchten sich nicht darum kümmern, glaube ich.
Okay. Oder nicht so wirken, als täten sie es.
Ich glaube wirklich nicht darum kümmern. Hm. Also ich glaube, die meisten Leute, die interessiert das nicht mehr. Die wollen comfortable sein und irgendwie ja schnell, praktisch, einfach.
Hm. Früher sprach man ja auch gerne davon, dass sich alles nach 20 Jahren wiederholt. Also die Schlaghose bauchfrei oder blauer Lidschatten. Entspricht das noch Ihrer Beobachtung?
Das ist lustig, dass Sie das sagen. Gerade diese bauchfrei blauer Lidschatten. Ja, ja, also das ist, ist natürlich gerade wieder sehr in und war auch vor 20 Jahren in. Aber ich würde sagen, es geht eigentlich bei diesem Recycling, was in der Mode gerade sehr stark ist, ja, da geht es eigentlich um ein Aufgreifen und um ein leichtes Verschieben. Also man kann nicht mehr sagen, zum Beispiel Roland Bach gesagt hat, eine Mode ist wieder in, wenn wir sie vergessen haben.
Mhm.
Das stimmt nicht. Wir müssen sie nicht mehr vergessen, sondern wir besetzen sie leicht um. Deswegen kann man auch die Kleider von vor 20 Jahren nicht mehr anziehen, weil die jetzt eben ein bisschen anders aussehen. Und man muss sie umschneiden lassen.
Ja. Sie haben auch gesagt, Mode sei ein Spiel mit dem Vorgegebenen. Wir fangen nie bei Null an. Also an meiner Tochter und ihrer Generation stelle ich fest, dass das, was als modern ausgegeben wird, also von Firmen wie Prada oder Gucci, bei jüngeren Leuten gar nicht so unbedingt erst modern wird, beziehungsweise ganz an ihnen vorbeiläuft, weil die ihre Trends eher aus TikTok oder Instagram ableiten. Wer, denken Sie, gibt denn heute das Entscheidende vor? Also von wem gehen die Impulse aus?
Also Sie haben schon ganz recht, TikTok oder Instagram, also es geht auf jeden Fall von der Straße oder eigentlich von Anonymen fast, die das machen. Also ich würde sagen, die Idee, dass es Trickle-Down-Effekt gibt, ist eigentlich völlig überholt.
Hm.
Sondern die Idee, dass es Upward-Moves, also übrigens auch von sehr viel ausgegrenzten oder exotischen oder marginalisierten Gruppen, ja, geht's denn rauf? Zum Beispiel Gefängnisinsassen oder Aboriginals oder ganz arme Leute oder Homeless People. Die waren ja alle extrem wichtig für die Modeentwicklung.
Ja. Inwiefern? Haben Sie ein Beispiel für mich?
Ja, zum Beispiel bei Comme des Garçons, dieser Mottenpulver-Pullover, ne? Da haben die immer Leute immer gesagt, sie sieht ja aus, als wenn unsere Mottenkiste wird statt kaputt und so.
Ja.
Und dann haben sie auch immer gesagt, Comme des Garçons, die würden die Leute ja überhaupt nicht elegant anziehen, sondern wie Homeless People.
Ja.
Und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, ja.
Mhm.
Oder auch die hängenden Hosen, die Baggy, also erstmal, wenn wir auf ein einfaches Niveau gehen.
Ja.
Die Mode zum Beispiel der Turnschuhe ohne Schnürsenkel und der hängenden Hosen ohne Gürtel. Das ist natürlich die Gefängnisinsassen in den USA, die das alles abgeben müssen, damit sie sich nicht erhängen können.
Ja, ja,
also da gibt es unendlich viele Beispiele. Die Jeans kommt aus der aus den Gold Rush Arbeitern, also ist eine Arbeitermode, und so gibt es wirklich unendlich viele Sachen. Man würde sagen, das ist eigentlich der Haupttrend in der Mode, von unten nach oben.
Ja. Wie ist das bei Ihnen persönlich? Also wie und woraus setzt sich bei Ihnen das Bild zusammen, was in der Mode gerade modern ist?
Ich gucke immer alles an. Ich gehe gerne einkaufen. Ich gucke mir gerne die Kleider an. Ich fühle sie gerne. Also ich würde sagen, ich richte mich eigentlich nicht nach Bildern, sondern nach dem Gefühl. Also mein taktiles Wohlbefinden ist sehr wichtig.
Ja, ja.
Weich fließende Stoffe, kuschelig, also weiche Stoffe, schöne Stoffe. Ja, sowas.
Verstehe. Sie werden ja häufig nach der sinnbildlichen Jogginghose gefragt, im Sinne von Karl Lagerfelds weisem Ausspruch, wer eine Jogginghose trägt, hat sich aufgegeben. Also gemeint ist natürlich im Alltag. Das ist lustig und klingt lustig, aber ich finde, es stimmt nicht, wenn man sich heute die jüngeren Mädchen ansieht, die haben gar nicht aufgegeben in ihren Jogginghosen, sondern finden sich darin einfach sexy.
Ja, klar. Also ich würde auch sagen, das kommt nur darauf an, wie man Jogginghose trägt. Ganz tief auf der Hüfte, ganz weit, der ganze Bauch nackt und oben noch was Kleines zum Beispiel, ist sehr sexy und ist auch sehr überlegt. Karl Lagerfeld selbst hat übrigens in der nächsten Kollektion massenweise Jogginghosen gemacht.
Verstehe. Ja, vielleicht war es dann gerade mal 20 Jahre wieder.
Ja. Genau, irgendwie sowas.
Was glauben Sie, wird gesellschaftlich, da Sie Eleganz auch an die Moral koppeln oder an das Benehmen, was glauben Sie, wird gesellschaftlich längerfristig die Reaktion sein auf das, was die amerikanische Regierung unter Donald Trump gerade kennzeichnet, was ja, to say the least,
nicht gerade elegant ist. Sehr euphemistisch ausgedrückt. Ja. Ja.
Und ja aber den Ton oft vorwegnimmt, ja, oder den Trend oft vorwegnimmt.
Also ich glaube, dass der Gegentrend gegen Trump, das sieht man ja jetzt schon, extrem stark ist, dass die Leute eigentlich, man kann sagen, gute Manieren wieder schätzen und Diplomatie schätzen lernen, wenn man das mal sieht, weil das ist ja unvorstellbar. Und ich glaube, deswegen führt das zu einem Gegentrend, sowohl zu einem weniger großmotzigen Anziehen, als ja, zu einem weniger großmotzigen Auftreten, als zu einem weniger ungehobelten, also das ist auch ein Euphemismus, also grotesken Verhalten. Ja, also ich glaube, das ist übrigens witzig, ne? Ich glaube, das regt mehr Gegentrend an als Trend. Kann man jetzt schon der Papstwahl sehen.
Ja, stimmt. Der sich ja schon kritisch geäußert hat über diese Administration.
Ja, aber der selbst ja auch ein sehr demütiger, sozusagen zurückgenommener Mensch ist, ja, also der nicht sich gleich denkt, der ist der Größte überhaupt.
Ja, ja. Ja, ich hoffe, das stimmt. Und ich hoffe, es dauert nicht noch 20 Jahre.
Stimmt.
Sich elegant auseinandersetzen. Wie geht das?
Also Eleganz war ja ursprünglich an die Sprache gebunden. An die gewählte, an die passende, an die wohlausformulierte Sprache. Erstens muss man zuhören, glaube ich. Weil ohne Zuhören kann man nicht elegant sein. Und man muss auf den anderen eingehen und muss ihm Raum lassen. Sonst wirkt man wie ein Bulldozer.
Ja.
Also eigentlich die guten alten Kinderstuben-Maximen. Ja, ja.
Den anständigen Umgang.
Ja, genau.
Wir sind ja ein Kunst-Podcast im erweiterten Sinne. Aber doch, was meinen Sie? Gibt es elegante und weniger elegante Kunst?
Natürlich. Es gibt auch zum Beispiel Kunst, die extra unelegant ist, die sogenannten Malschweine etwa.
Ja.
Oder es gibt sehr viel aggressiv unelegante Kunst. Es gibt natürlich auch sehr elegante Kunst. Matisse.
Was macht elegante Kunst elegant?
Ich glaube, die Kunst ist dann elegant, wenn sie sublimiert. Also wenn sie sozusagen die bloße Fleischlichkeit, also aller Luschen freut, das ist nicht elegant. Ich ja, glaube, sie muss die bloße Fleischlichkeit irgendwie sublimieren. Also zum Beispiel in Arabeske verwandelt Matisse oder Picasso in solche Masken verwandeln. Also ich glaube, die Sublimation ist der Key dabei.
Ja. Wir stellen ja den Gästen in diesem Podcast am Ende immer die beiden gleichen Fragen. Die würde ich dann jetzt auch Ihnen stellen, Frau Finken.
Ja.
Und die erste lautet, Welches ist Ihr Lieblingsmuseum und warum ist es das?
Das wechselt. Zuerst war es der Louvre, den ich fast auswendig konnte.
Okay.
Den finde ich jetzt sehr schwierig, weil das so wie so ein Flughafen geworden ist und immer so voll ist. Das nervt mich.
Ja.
Dann war es das Met, das ich auch fast auswendig konnte. Ich glaube, mittlerweile mag ich kleine Museen lieber.
Okay.
So wie das Lenbachhaus, das mag ich sehr gerne. Ich würde sagen, jetzt ist mein Lieblingsmuseum, glaube ich, das Lenbachhaus.
Okay, haben wir uns doch auf eins geeinigt noch. Und wenn ich Ihnen jetzt, Frau Finken, ein Kunstwerk schenken würde, ja, Sie können sich jedes aussuchen, das Sie gerne hatten, egal wie entlegen oder...
Also ich bin total Mainstream. Ich glaube, ich hätte am liebsten Matisse.
Okay, und einen bestimmten?
Vielleicht mit dem Fischen, mit diesem, ich weiß nicht mehr, wie heißt, mit dem Goldfisch in dem Glas.
Ja.
Das vielleicht.
Okay. Sehr schön. Frau Finken, dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für das schöne Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Das war Folge 110 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.